Es sitzen zwei Frauen in der Kirche von Alxing, Landkreis Ebersberg. Den Altar schmückt der Erzengel Michael. In seiner Hand ein Schwert, zu seinen Füßen ein erlegter Drache. Ganz ähnlich wie beim heiligen Georg.
Ja, die Drachentöter, das sind für mich Idioten, das sind keine Heiligen. Ich glaube übrigens, dass der Drache eigentlich für die weibliche Energie steht und dass damit irgendwie so eine Art Dressur oder ja, Vernichtung einhergeht, was man in der Kirche ja beobachten konnte.
Die eine Frau ist Schriftstellerin und seit Jahrzehnten offiziell eine moderne Hexe.
Ich bin Luisa Francia und ich habe die neue Hexenbewegung gegründet. Es war eigentlich ein Protest gegen die Vorstellung, dass Hexen gefährliche Frauen sind oder dumme, esoterische Weiber. Und ich finde es nach wie vor verrückt, dass die Leute mehr Angst vor Hexen haben als vor den Leuten, die die Frauen verbrannt haben, bei lebendigem Leib. Das wird ja immer vergessen.
Die andere Frau in der Kirche, das bin ich. Journalistin, keine Hexe, aber definitiv Feministin. Was für manche ja fast das Gleiche ist.
Die Rückkehr der Hexen. Magie und Widerstand in Bayern. Ein bayerisches Feuilleton von Laura Freisberg.
Wie so viele bin ich mit den Märchen der Gebrüder Grimm aufgewachsen. Und die zeichnen ein gruseliges Bild von Hexen. Sie sind hässliche alte Frauen, die kleine Kinder fressen, wie bei Hänsel und Gretel. Oder rachsüchtige Feen, wie bei Dornröschen, die der Prinzessin den Tod wünschen. Luisa Francia, die moderne Hexe?
Ich konnte immer sehr gut mit älteren Frauen. Und dann habe ich gedacht, wieso werden die Hexen immer so böse dargestellt? Das habe ich als Kind schon nicht geglaubt. Und jetzt ist mir natürlich klar, dass da auch so eine Verteufelung von weisen Frauen drin ist.
Hexe, das ist bis heute ein Schimpfwort. Oder es wird anzüglich verwendet für die sexy Variante, die den armen Männern den Kopf verdreht. Eine Anschuldigung steckt fast immer drin. Eine Frau, die sich außerhalb der Norm bewegt, die nicht anständig ist, was lange Zeit hieß, nicht christlich. Mit Beginn der Neuzeit und der Hexenprozesse, ab dem 16. Jahrhundert, war es bekanntermaßen lebensgefährlich, als Hexe bezeichnet zu werden. In jüngster Zeit aber passiert etwas Erstaunliches. Immer mehr Frauen und queere Menschen nennen sich freiwillig selbst so, zum Beispiel in den sozialen Medien. Manche bevorzugen auch die Bezeichnung Heilerin oder weise Frau. Ich will wissen, was es damit auf sich hat und wieso ausgerechnet so eine archaische Figur solch ein Revival erlebt. Luisa Francia hat schon vor mehr als 40 Jahren eine neue Hexenbewegung initiiert, als junge Frau damals. In den 1980er Jahren ist sie eine zentrale Figur in der Münchner Frauenbewegung. Will Widerstand leisten gegen die Unterdrückung von Frauen durch Männer, durch die katholische Kirche. Eine magische Gemeinschaft schaffen für Frauen. Damals ist die Gesellschaft eine andere. Erst 1977 war das Ehe- und Familienrecht reformiert worden. Bis dahin durfte eine Ehefrau nur dann erwerbstätig sein, wenn ihre Arbeit mit, Zitat, ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war. Bei einer Scheidung galt das Schuldprinzip. Gerade am Land kann sich die katholische Kirche ihrer Autorität sicher sein. Luisa Francia ist damals etwas über 30 Jahre alt, Mutter einer Tochter. Wie kam es dazu, dass sie sich öffentlich als Hexe bezeichnet hat?
Also das war eigentlich nicht freiwillig.
Sie hat zu dem Zeitpunkt schon eine gewisse Bekanntheit, hat mit der Regisseurin Margarete von Trotter zwei Drehbücher geschrieben fürs Kino. Das zweite Erwachen der Christa Klages ist gerade 1979 mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet worden. Nun dreht Luisa Francia ihren ersten eigenen dokumentarischen Spielfilm fürs Fernsehen. Hexen heißt er und erzählt die Geschichte eines fiktiven Dorfes zur Zeit der Inquisition.
Als ich im Schneideraum war, hat sich die Zeitschrift Brigitte gemeldet. Die wollten mit mir ein Gespräch machen und dann haben wir halt so ein bisschen geredet und ich habe gesagt, ja, also wenn diese Frauen Hexen waren, dann bin ich auch eine. Weil das waren weise Frauen, das waren Frauen, die Nachrichten von Dorf zu Dorf getragen haben. Es waren Hebammen, es waren Kräuterfrauen, Heilkundige.
Als ihr Film abgeschlossen ist, reist Luisa Francia mit Freund und Kind nach Algerien und trifft dort in einer Oase in der Sahara zufällig auf ein deutsches Paar.
Die Frau hatte die Brigitte dabei und da stand auf dem Titel, eine Frau bekennt, ich bin eine Hexe. Und dann habe ich mich zuerst wahnsinnig geärgert und habe gedacht, ich kann gar nicht mehr heimfahren. Also wahrscheinlich sagen dann alle, wo ist die Hexe und so. Und dann habe ich gedacht, ja, warum finde ich das jetzt eigentlich blöd? Das ist eigentlich gut. Ja, und von da weg war ich die Hexe von Ambach.
In Ambach am Starnberger See lebt Luisa Francia damals zusammen mit dem Schauspieler Josef Bierbichler und seiner Schwester Anna Miel. Beide haben in Luisa Francias Hexenfilm mitgespielt. Auch der Anarcho-Künstler Herbert Achternbusch gehört zeitweise zur Lebens- und Arbeits-WG. Eine rebellische Gemeinschaft im weiß-blauen Voralpenland der 80er Jahre und mittendrin die frisch geoutete, bekennende Hexe.
Ja, und daraus resultierte dann, dass sich Frauen an mich gewendet haben und dass halt Frauen auch gesagt haben, ja, wenn du das öffentlich sagen kannst, dann kann ich das auch bei mir daheim sagen und machen und so. Weil da war es ja dann schon so, wenn du Rituale gefeiert hast, dass das irgendwie schlecht angesehen war. Also weil es einfach nicht von der Kirche abgesegnet war.
Zum Beispiel Jahreskreisfeste feiern, die nicht im katholischen Kalender stehen. Walpurgisnacht oder Sommersonnenwende. So etwas, erzählt mir Luisa Francia, sei damals mehr als suspekt gewesen. 1974 gründet sie mit anderen den ersten feministischen Verlag in Deutschland. Frauenoffensive, kämpft gegen sexuelle Belästigung und demonstriert für das Recht auf Abtreibung. Bis heute gibt sie Seminare und hält Vorträge darüber, wie spirituelle Rituale den Alltag von Frauen verbessern können. Mir ging es immer um den Frauenraum, sagt sie. Als Kind hat sie erlebt, wie ihre Mutter den gewalttätigen Vater aus dem Haus warf und die weibliche Familie, Oma, Mutter, Schwester, sich lebenslang gegenseitig gestärkt hat. Francia hat mehr als 50 Bücher geschrieben über magische Traditionen in der ganzen Welt, Heilkunde und Schamanismus, über Rituale beim Fußball und tollkühne Alpinistinnen. 2025 hat die Monacensia, das literarische Archiv der Stadt München, ihr gesammeltes Werk übernommen. Manuskripte, Briefe, Kurzfilme. Der sogenannte spirituelle Feminismus, für den Luisa Francia steht, verknüpft Kritik am patriarchalen System mit ökologischem Bewusstsein. Als ich Ende der 90er anfing, mich für Feminismus zu interessieren, waren diese Ideen schon nicht mehr in. Die Parole damals war Girl Power. Die feste Überzeugung, Emanzipation braucht es nicht mehr. Und in den folgenden Nullerjahren ging es für die Generation Praktikum vor allem darum, einen möglichst vorzeigbaren Lebenslauf zu haben. Das hat sich offensichtlich geändert. Im queerfeministischen Buchladen Glitch in der Barerstraße ist der Verkaufsraum an diesem Abend gepackt voll. Die Leute quetschen sich sogar auf Getränkekisten und auf das Fensterbrett. Das Thema heute Abend ist Who is the Witch? Wer ist die Hexe? Die junge Referentin, eine Ethnologin, zieht Parallelen zwischen den süddeutschen Bauernkriegen vor 500 Jahren und der europäischen Hexenverfolgung, die damals ihren Anfang nahm. Im Anschluss wird noch lange diskutiert. Die Organisatorin des Abends ist nicht überrascht, dass das Thema Hexen so viele Leute anlockt.
Ich habe das Gefühl, dass es so ein Thema ist, das wirklich wieder viel aktueller wird und viel mehr so in aller Munde ist und viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Mein Name ist Linda Schultheiß und ich bin Teil vom Glitch-Kollektiv, vom queerfeministischen Buchladen in München.
Früher hieß dieser Laden Lillemors und war die erste Frauenbuchhandlung Deutschlands. Auch Luisa Franscher hat viele ihrer Bücher bei Lillemors vorgestellt. Die Teilnehmenden an diesem Abend könnten die Töchter und die erwachsenen Enkelkinder der Frauen sein, die sich hier Ende der 70er Jahre getroffen haben. Anna und ihre Freundin Valeria sind Anfang 20. Auf TikTok und Instagram folgen sie Accounts von modernen Hexen, die Karten legen oder über bestimmte Jahreszeitenfeste sprechen.
Auf der einen Seite kriegt man ganz oft die Beleidigung zu hören, du Hexe. Auf der anderen Seite habe ich selbst schon mit Freundinnen von mir diverse Praktiken ausprobiert. Und es ist generell so ein Begriff, der so verschieden ausgelegt wird, dass ich irgendwie total damit kämpfe, diesen Begriff für mich zu definieren oder auch für andere. Und deswegen wollte ich mich damit mal so ein bisschen wissenschaftlicher auseinandersetzen. Plus, ich fand den Aspekt, diesen Aufruf, dass wir jetzt so eine neue Kollektivität bilden, eigentlich ganz süß.
Die modernen Hexen auf Social Media präsentieren sich sehr unterschiedlich. Da gibt es sphärische Musik und die Interpretation der aktuellen Sternkonstellation, brennende Kerzen und Erklärungen zum keltischen Fest Samhain, Anleitungen zum Kräuterernten oder die Ermutigung, sich mit den eigenen Ahnen zu verbinden. Und auch die Namen der Accounts sprechen für sich. Heilkräuterhexe, The Her Story Witch oder Rituale und Randale.
Ich bin Melissa, Hexe deines Vertrauens.
Drei Hexenkräuter für deine Gesundheit.
Ein intensiver Deep Dive.
Was möchte das Universum dir jetzt mitteilen?
Folg mir für mehr.
Auch Linda Schultheiß vom Glitch-Kollektiv bietet über ihren Instagram-Account Erklärungen zu Astrologie und Ritualen an. Sie findet, dass spirituelle Neugierde und queer-feministischer Aktivismus gut zusammenpassen.
Der Bezug zur Jetztzeit ist für mich wirklich diese Verbindung mit der Natur, in Gemeinschaft zusammenkommen und ja, sondern die Magie von jeder einzelnen Person auch zu glauben und die auch zu unterstützen.
Der erste Punkt mag ein bisschen überraschen, weil das ist ja hier ein sehr urbanes Setting. Wie gelingt es den Großstadthexen?
Die Großstadthexen, die haben sich jetzt ein Hochbeet organisiert. Nee, es geht ja auch ganz viel darum, wie wir mit der Natur an sich umgehen, wie viel wir uns in der Natur aufhalten. Das geht tatsächlich ja noch ganz gut in München, dass man auch schnell rauskommen kann.
Tatsächlich scheint das bayerische Voralpenland so etwas wie das natürliche Habitat der neuen Hexen zu sein. Luisa Franscher lebt abwechselnd in Portugal und in der Nähe von Grafing bei München.
Ich muss auch sagen, wenn man hier rausschaut, der Wendelstein wird bei uns ja als schlafende Jungfrau bezeichnet. Und das war so die Göttin meiner Kindheit, weil wir konnten die immer sehen. Die liegt da und schläft. Und das war eigentlich meine erste Göttin.
In ihrem Buch »Eine Göttin für jeden Tag« versammelt sie verschiedene Vorstellungen von weiblichen Gottheiten, weltweit. Für Bayern findet sich darin die Perchta, eine Sagengestalt aus dem Alpenland. Ihre Zeit sind die Rauhnächte, wo sie mit ihren Helferinnen den Druden übers Land zieht und verstorbene Seelen einsammelt. Eine ähnliche Figur, etwas weniger wild, ist die weise Frau Holle, auch Holla, die im Holunder wohnt. Jodler fangen oft mit Holla an. Und das, so schreibt Luisa Franscher, sei eine Hymne an die Urgöttin. Sie selbst jodelt auch. Am liebsten in der Kirche von Alxing, wegen der Akustik.
Das hat mal eine aus Sibirien gesagt, so dass wir ja ganz wunderbare schamanische Gesänge für die Berge hätten. Und ich dachte dann, was meint denn die jetzt da? Und dann sagt sie, na ja, der Jodel. Also wenn's ihr mit den Bergen sprechen wollt, dann jodelt ihr. Und das waren doch ganz kraftvolle und mächtige Gesänge. um mit den großen Berggeistern zu sprechen.
Kambras Kadeh erforscht und lehrt alte Heilweisen und ist, wie sie selbst augenzwinkernd sagt, eine bayerische Heiländerin, zu Hause in einem Dorf bei Landsberg.
Also ich fand es immer eine glückliche Fügung, dass ich hier im Bayerischen lebe, weil es hier einfach viel näher noch am Ritual ist. Also das ganze Alpinien, finde ich, hat da übrigens was. Also das ganze Alpenland, Österreich, Bayern, die Schweiz, da gibt es schon so einen roten Faden, dass Bergvölker nochmal anders beheimatet sind in den Ritualen. Also dass es normal ist, dass die Ställe in den Rauhnächten geräuchert werden, dass es die Kräuterfrauen gibt, die Kerzenweihe. Also das ist jetzt natürlich christlich und gleichzeitig ist es so die Spur in was Älteres.
Für mich klingt das jetzt erstmal gar nicht so sehr nach wilder Hexerei. Eher traditionsbewusst und verwurzelt. Noch einmal Luisa Franscher.
Ich finde, dass bayerische Frauen vor allem dem sehr nah sind, aber sie nennen das halt nicht Magie. Und die sehen sich auch nicht als Hexen. Also es gibt schon welche, aber nicht alle. Sondern die sind einfach sehr nah an der Natur. Sie reden mit ihren Pflanzen, die holen die Kräuter zu bestimmten Mond- und Sonnenereignissen und so. Also sie würden das halt nicht benennen, aber sie machen es so. Sie machen es wie die Alten.
Ich bin weitergefahren in Richtung Allgäu, zur nächsten Waisenfrau, Kambra Skadeh, der Heiländerin. Sie ist Anfang der 60er Jahre geboren und hat zuerst Kunst studiert. Heute gibt sie ihr Wissen in Seminaren, Büchern und Filmen weiter. Alltagszauber und Heilkraft, Wildfrauenwege, Kunst, Magie, Heilen. Vor ihrer Haustüre stehen gleich zwei Reisigbesen. Eine Katze wirft einen prüfenden Blick auf Besucherinnen. Würde sich die Dame des Hauses auch Hexe nennen?
Also ich habe es früher freudig und stolz benutzt, so in jüngeren Jahren. Und mittlerweile ist es so, dass ich es erklärungsbedürftig finde, dass es auch nicht von den Frauen selber kommt. Und mir wäre dann zum Beispiel lieber die weisen Frauen oder die Wege der weisen Frauen. Das ist einfach offener.
Sie sitzt in ihrem Zimmer mit Dachfenster auf einem gemütlichen Kissen. Neben sich ein kleiner Altar mit Kerzen, Bildern und Skulpturen. Im ganzen Haus finden sich solche Altäre. Der für die Ahnen ist mit alten Familienfotos in Schwarz-Weiß geschmückt. Alles wirkt gestaltet, mit Witz und Leichtigkeit. Zeichnungen, Fotos, Plastiken.
Ja, ich habe Kunst studiert und es war dann irgendwann klar, dass es die heilenden Künste sind, also die sehr alte Verbindung von Kunst und Heilen und Magie, die mich interessiert. Und jetzt schreibe ich, male, performe, mache Kurzfilme und lehre.
Kambra Skadeh bietet Kurse an zur sogenannten Geschichtenheilkunst, in denen Frauen ermutigt werden, sich ihre eigene Biografie aus neuen Blickwinkeln zu erzählen, aus einer anderen, ermächtigenden Perspektive. Sie zeigt Workshop-Teilnehmerinnen auch Maltechniken, bei denen Bilder entstehen, die nicht handwerklich perfekt sein müssen, sondern vor allem die eigene Intuition ansprechen sollen. Und sie schickt die Frauen auf einen Medicine Walk in den Wald, schon lange bevor das Waldbaden in Mode kam. In der Natur sein, mit geschärften Sinnen. Skadeh ist weit gereist. Sie war in Neuseeland, Sibirien, Nordamerika, stets auf der Suche nach altem schamanischem Wissen.
Meine feministischen Wege, das waren natürlich die Wege der weisen Frauen, zu sagen, was waren denn unsere Hexenvorschwestern, was wussten die denn? Und das war ja vorchristlich und dann noch viel älter und zu sagen, also unsere Urmenschheitswurzel, was Heilen und Spiritualität betrifft, denke ich, ist ganz tief schamanisch. Und zu sagen, dorthin wiederzukommen und uns zu erinnern, was war denn da?
Ja, was da war, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Kambra Skadeh spricht von einer vorchristlichen Zeit, aus der wenig überliefert ist. Denn die heidnischen Praktiken, die sich bis ins Mittelalter gehalten haben, wurden entweder christianisiert, wie zum Beispiel das Kräuterbuschenbinden zu Maria Himmelfahrt am 15. August, oder sie wurden von der Kirche verboten und sind spätestens zur Zeit der sogenannten Hexenverfolgungen ausgemerzt worden. Über den Alltag von Frauen im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit um 1500 herum ist generell wenig bekannt. Das erzählt mir auch die Ethnologin Alice Wiesholler.
Vielleicht, wenn sie Gelehrte waren oder Nonnen oder so, dann gibt es noch irgendwie Quellen über sie. Aber so die Geschichte der einfachen weiblichen Bevölkerung ist so wenig erzählt. Und das finde ich schon auch sehr schmerzhaft, also so zu wissen, dass einfach ein großer Teil der Bevölkerung scheinbar so wenig eine Rolle gespielt hat, dass es überhaupt nicht wert war, darüber zu schreiben.
Sie hat sich für ihre Abschlussarbeit vor allem mit dem Leben von Bäuerinnen und Bauern befasst, die zur Zeit der süddeutschen Bauernkriege, also um 1525, gelebt haben.
Die Frauen zu der Zeit, es muss unglaublich gewesen sein, was die geleistet haben. Also nicht nur, dass sie auch den ganzen Hof oder die Höfe damals geschmissen haben, weil sie noch in der Rollenverteilung viel ähnlicher eingesetzt waren als Männer, sondern dass sie eben zusätzlich auch diese ganze Care-Arbeit geleistet haben und eben auch viel so dieses, die Dörfer zusammenhalten.
Mit Care-Arbeit meint Alice Wiesholler auch die Fürsorge füreinander. Dass Wöchnerinnen eine stärkende Suppe gebracht wurde. Dass Nachbarinnen sich gegenseitig unterstützt haben, wenn eine krank war. Es gab auch gesellige Treffen. Die Frauen luden sich zum Beispiel zum Bierkränzchen ein. Schließlich war das Brauen die längste Zeit der Geschichte Frauensache. Das Bier war zwar angeblich nicht so stark wie heute, dafür manchmal mit berauschenden Kräutern versetzt. Mit bösem Zauber hatte dieses Wissen um die Wirkung von Pflanzen zunächst gar nichts zu tun. Und doch konnte es in den späteren Zeiten der Hexenverfolgung zum tödlichen Verhängnis werden. Frauen, die auf englischen Märkten ihr hausgemachtes Bier verkauften, trugen als auffälliges Erkennungszeichen auf dem Kopf spitze, schwarze, hohe Hüte. Die Made-in-China-Version dieser Hüte gehört heute zum Klischee-Hexenkostüm an Fasching oder Halloween. Kamra Skadé, die Künstlerin auf den Spuren alten Heilwissens, erinnert noch an andere wichtige Treffen.
Zum Beispiel die Spinnstuben waren solche Orte, da sind Frauen zusammengekommen und sie haben miteinander gelacht, sie haben miteinander ein tiefes Wissen ausgetauscht über Geburt und Leben und Tod und Wiedergeburt und Gebären. Und ja, nicht umsonst sind sie irgendwann verboten worden. Und es war dem Patriarchat einfach ein Dorn im Auge und es war gefährlich, weil es Orte waren, die machtvoll waren. Und zwar nicht Macht über, sondern eine große Macht von innen, eine gemeinsame Macht.
Spinnstuben gibt es schon ab dem frühen Mittelalter. Um Kerzen und Heizmaterial zu sparen, kommen dort die Mädchen und Frauen zusammen. Hier werden Neuigkeiten ausgetauscht, Geschichten und Märchen erzählt und manchmal sind auch Burschen anwesend. Schon um 1500 herum gibt es Versuche der Obrigkeit, diese sogenannten Kunkelstuben zu verbieten, weil sie Orte sind, an denen Menschen ohne Kontrolle zusammenkommen. Wer weiß, vielleicht würde ja hier zwischen Wolle und Spindel der nächste Aufstand geplant, von Frauen. . 1486 erscheint zum ersten Mal das Buch Malleus Maleficarum, zu Deutsch Der Hexenhammer. Der Verfasser ist der deutsche Dominikaner und Inquisitor Heinrich Kramer. Er fordert die systematische Verfolgung und Vernichtung vermeintlicher Hexen und propagiert einen Frauenhass, der mich wirklich atemlos macht. Frauen werden bezeichnet als unausweichliche Strafe und Übel der Natur. Die Frauen seien sexuell unersättlich und verführbar für den Pakt mit dem Teufel. Vor allem Männern drohe Schreckliches durch die Hexenmagie. Ihre Geschlechtsteile würden schlichtweg abgehext. Weg damit, Impotenz. Zudem beschreibt der Hexenhammer detailliert, wie eine Angeklagte zu verhören sei und unter welchen Voraussetzungen Folter eingesetzt werden muss. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich klarzumachen, Wer diese Geisteshaltung teilte, für den wurde jedes Treffen zwischen Frauen zum potenziellen Hexenzirkel.
Das war natürlich ein großes Politikum, um die Mächtigkeit und die Macht der Frauen zu brechen, um sich ganz vieles anzueignen, also von Materiellem, von Geld und so weiter. Denn wenn die Hexe verbrannt worden ist, dann ist das Geld zum Staat, zu der Kirche geflossen.
Es gibt sehr viele Erklärungen für die europäischen Hexenverfolgungen zu Beginn der Neuzeit. Die Historikerinnen und Historiker sind sich nicht immer einig, noch nicht mal, was die Anzahl der Menschen betrifft, die in Europa als Hexen ermordet worden sind. Geschätzt waren es 100.000. Unter den Opfern waren vor allem Frauen, aber auch Männer und sogar Kinder. Bei den Prozessen gab es regionale Unterschiede. Im Bistum Würzburg wurden auch Nonnen und Mönche als Hexen hingerichtet. Im Bistum Bamberg wurde die Hexenverfolgung genutzt, um einen Teil des Stadtrates auszuschalten. Eine Sache lässt sich beim Blick in die Geschichtsbücher feststellen. Es hing immer von der Obrigkeit ab, ob den Beschuldigungen auch Verhaftung und Folter folgten. Und der Tod. Hexenprozesse waren eine Möglichkeit zu demonstrieren, dass man hart durchgreifen konnte. Nicht nur, dass der Besitz der Ermordeten einkassiert wurde, die Opfer und ihre Angehörigen mussten auch für die Kosten aufkommen. Für Richter, Schreiber und Henker. In Südbayern macht sich im 16. Jahrhundert besonders ein Henker einen Namen als Hexenjäger. Jörg Abriel. Sein Spezialgebiet ist die sogenannte Hexenprobe. Dafür sticht er die Beschuldigten mit einer Nadel. Fließt kein Blut, muss es eine Hexe sein. Als Henker hat Abriel medizinisches Fachwissen. Er weiß, wie er stechen muss, damit kein Blut fließt. Ab dem Jahr 1589 ist er schwer beschäftigt. Damals beginnen in der Grafschaft Werdenfels die Hexenprozesse. Abriel wird als Experte hinzugezogen. Innerhalb der nächsten 7 Jahre sterben hier 50 Frauen und ein Mann. Die Opfer stammen aus Garmisch, Partenkirchen und Mittenwald. 1590 werden in Freising 22 Menschen hingerichtet. In Schongau ermordet man innerhalb von 3 Jahren sogar 63 Frauen. Der Hexenfinder Jörg Abriel reist mit Frau und Gesinde durch das Land und wird reich. Ich mache mich auf den Weg zu einem der Nachfahren dieses Hexenjägers, ins Kloster Wessobrunn im Pfaffenwinkel. Die langen, hohen Gänge hier erinnern mich an Herrschaftspaläste wie Herrenchiemsee oder das französische Versailles, ein kirchlicher Prachtbau.
Also meine Vorfahren kommen aus Schongau und die waren in Schongau tatsächlich 300-400 Jahre, die Scharfrichter von Schongau. Das war bei uns in der Familie schon immer bekannt und beim Wandern hat die Mama und die Oma auch immer davon erzählt, wenn uns Kindern langweilig war.
Oliver Pötsch ist heute für eine Lesung hierher gekommen. Bekannt geworden ist er mit seinen Romanen der Reihe »Die Henkerstochter«. 10 Bände hat er mittlerweile veröffentlicht. Mehrere davon haben es auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Die Hauptfiguren? Ein Henker, seine Tochter Magdalena und ein befreundeter Medikus. Gemeinsam lösen sie fiktive Kriminalfälle im 17. Jahrhundert.
Ich hatte so einen Schlüsselmoment vor etlichen Jahren, als der Ahnenforscher unserer Familie, das war der Cousin meiner Großmutter, gekommen ist. Die sind mittlerweile beide verstorben und der hatte diese ganzen Ahnentafeln, diese Stammbäume da. Und dann sah ich das und dann war für mich klar, das ist der Roman, den ich immer schreiben wollte. Und ich wollte einen Roman schreiben über meinen Vorfahren, den Scharfrichter Jakob Kuisel.
Jakob Kuisel ist ein Urenkel des berüchtigten Hexenjägers Jörg Abriel. Oliver Pötschs Romanreihe spielt deshalb 70 Jahre nach den Hexenprozessen von Schongau, die ab 1589 stattgefunden haben.
Ich kannte zunächst die Schongauer Hexenprozesse nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist natürlich so ein spektakuläres, grausames Erlebnis gewesen in der damaligen Zeit, über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt, dass mir klar war, ich muss das erwähnen und muss das mit reinnehmen.
Im Roman erinnern sich noch einige der älteren Figuren mit Grausen an die Schande von Schongau, bei der 63 Frauen hingerichtet wurden, darunter 15 Hebammen, aber auch zwei Frauen aus der Oberschicht. Oliver Pötsch ist nicht nur ein Nachfahre des Henkers von Schongau, sondern auch ein erfahrener Journalist. Erst beim Recherchieren wurde ihm klar, wie zwiespältig die Rolle eines Scharfrichters war.
In der Recherche stellte sich eben raus, dass der Henker nicht nur der ist, der die Leute tötet und hinrichtet, sondern er ist gleichzeitig der, der die Leute heilt. Das ist ziemlich in Vergessenheit geraten. Es liegt auch daran, dass die Ärzte das nicht so wollen. Die hatten die mächtigere Lobby und haben das dann letztendlich durchgesetzt, dass den Henkern und anderen Gruppen die Heilerlaubnis Ende des 18. Jahrhunderts entzogen wurde. Da waren die einfach die mächtigeren. Aber der Henker war der Heiler. Der Heiler der kleinen Leute.
Die zweite Gruppe, die neben den Henkern in Konkurrenz zu den Ärzten stand, waren die Heilerinnen, die Hebammen und Kräuterfrauen. In den 1980er Jahren vertreten zwei deutsche Forscher die These, dass es bei der Hexenverfolgung darum gegangen sei, das medizinische Fachwissen dieser Frauen auszulöschen. Vor allem das Wissen über Verhütung und Abtreibung.
In anderen meiner Bücher geht es dann auch ums Thema Abtreibung, was natürlich bei Todesstrafe verboten war. Da muss man sagen, das ist ein Wissen, das früher gerade die Frauen, auch die Männer, aber noch viel, viel mehr die Frauen, alle hatten. Das ist einfach von Mutter auf Tochter weitergegeben worden über viele, viele Generationen.
Frauenminze, Alraune, Lorbeer, Petersilie, Aloe vera, alles Pflanzen, die in bestimmter Dosierung einen Abgang auslösen können. Manche davon waren im eigenen Garten zu finden, andere außerhalb.
Die Apotheke war im Wald. Da ist man hingegangen. Und ich meine, als heutzutage gibt es lauter so Apps, wo man rumläuft und dann schaut, was da wächst und so. Da hätten unsere Vorfahren sich totgelacht. Ja, aber die haben das alle gewusst, was da ist.
Für seine Lesung in Wessobrunn hat Oliver Pötsch ein paar in Alkohol eingelegte Giftpflanzen mitgebracht. Sie stehen auf seinem Lesetisch.
Das sind alles Gifte, Kräuter, Heilpflanzen, die in der damaligen Zeit und auch heute noch eine Rolle spielen. Wir haben zum einen hier den sogenannten Alraunenapfel. Dann haben wir hier die Tollkirsche. Wenn man ein paar Beeren nimmt, dann ist es ein Aphrodisiakum. Wenn man zu viel Beeren nimmt, zu viel Kirschen, dann ist es tödlich. Deswegen muss man sich immer überlegen, welche Menge man sozusagen einsetzt. Ich habe das ziemlich genau rausgefunden, das Rezept, und es kommt in der zweiten Henkerstochter vor. Da wird es als Gift eingesetzt.
Und dann hat er noch einen Neophyten dabei, der erst im 16. Jahrhundert importiert wurde.
Stechapfel ist eine klassische Droge, die leider auch immer von Jugendlichen verwendet wird. Das sind so psychoaktive Substanzen, also da siehst du dann wirklich einiges in der Gegend rumfliegen. Und es gibt übrigens eine Theorie, dass Jugendliche auch in der früheren Zeit, also sprich 17. Jahrhundert beispielsweise, mit Drogen experimentiert haben. Also warum sollten die das damals nicht auch gemacht haben? Außerdem war die Sexualität damals sehr unterdrückt. Und es kann gut sein, dass sich Jugendliche im Wald getroffen haben. Und dann hat man halt Drogen genommen, wie heutzutage vielleicht auch. Und wenn das aufgeflogen ist, es gibt so Vermutungen, dass dann auch solche Hexengerüchte entstanden sind. Durch eben Drogen, die damals von Jugendlichen im Wald konsumiert wurden.
Hagazussa lese ich in einem ethnobotanischen Buch. Hagazussa, das ist möglicherweise der Ursprung des Wortes Hexe. Die Person, die in den Haag geht. Der Haag, das ist die Hecke, die den ursprünglichen Wald und die menschliche Siedlung voneinander trennt. Hier wachsen Hagebutten, Haselnuss und Weißdorn, aber auch heilkräftige Kräuter. Die Menschen, die in den Haag gehen, lese ich, sind diejenigen, die den Grenzbereich kennen zwischen umzäunten Garten und freier Wildnis, zwischen Verstand und Intuition.
Da habe ich tatsächlich noch Engelwurzen drin, was auch sehr intensiv riecht. Viele kennen es von der Engelwurzsalbe. Das ist ganz erdig.
Erdig, genau.
Ja, genau. Engelwurz ist ja mein Name. Mhm. Für mich ist das meine Mutterpflanze, die Engelwurz, die Erzengelwurz, die Angelica Archangelica, die so eben auch ganz viele Bitterstoffe hat, die verdauungsfördernd wirkt, aber auch aufrichtend und stärkend und mutmachend. Und ganz viel Liebe steckt drin.
Ich bin in Schongau angekommen, bei Ursula Engelwurz. Sie sitzt in ihrem Turm und streicht mit den Händen durch Körbe voller getrockneter Kräuter.
Ich mache hauptsächlich Salben, Öle, Tinkturen. Und mein Lieblingsthema bei den Kräutern ist einfach das Räuchern, das energetische Räuchern.
Energetisches Räuchern, das macht sie nur zu besonderen Anlässen. Dann geht sie mit einer Räucherschale und einer Feder um jemanden herum, bis die Person ganz in Rauch gehüllt ist. Es soll auf der emotionalen Ebene beruhigend wirken oder befreiend.
Da drin habe ich ein echtes Labkraut und ein bisschen Johanniskraut fürs Licht beim Räuchern, wenn es dunkle Sachen sind oder man traurig ist.
In Schongau, wo im 16. Jahrhundert über 60 Frauen hingerichtet wurden, kann man was Stimmungsaufhellendes durchaus gebrauchen. Das findet auch die zertifizierte Kräuterhexe Ursula Engelwurz. Von Freitag bis Sonntag bewohnt sie zwischen 11 und 18 Uhr einen ehemaligen Wehrturm der Schongauer Stadtmauer. Jeder und jede kann einfach vorbeikommen, den Turm besichtigen und mit der Hexe ein bisschen plaudern.
Das ist der erste Raum, das ist der erste Stock vom Kasselturm. Der Kasselturm, der hat 3 Stockwerke und jeder hat ein anderes Motto, irgendwie habe ich das Gefühl. Ja. Das da, wo wir jetzt sind, ist so der Eingangsbereich mit meinem Lieblingsplatz, wie du da dran siehst, wo ich meine Kräuter ausschneiden kann und trocknen. Da geht es weiter zur Stadtmauer.
Es riecht nach altem Gemäuer und würzigem Rauch. Eine schmale Stiege geht es hoch in den zweiten Stock. Ausgestopfte Vögel, ein Regal mit braunen Gläsern.
Das sind lauter alte Apothekengläser, die ich schon ewige Zeiten sammle. Ich finde die einfach wunderschön und die passen gut da rein. Es sind natürlich auch neuere Gläser, in denen ich meine eigenen Sachen aufbewahren kann.
Natürlich kennt Ursula Engelwurz auch Oliver Pötsch, den Nachfahren des Hexenjägers Jörg Abriel und der Henkersdynastie Kuisel. Die beiden haben schon gemeinsam Stadtführungen gestaltet. In Schongau sind die vergangenen Jahrhunderte recht präsent. Vom dritten Stock des Kasselturms bietet sich ein toller Ausblick.
Wir können auch das Fenster öffnen. Da hinten ist der hohe Peißenberg. Da unten fließt der Lech, schau. Und da hinter dem Baum, hinter der Rubinie, wo die Solardinger auf dem Dach sind, da hinten stand das Haus vom Henker, vom Kuisel. Was auch ganz viele Leute interessiert, wenn sie daherkommen, weil sie ja den Pötsch gelesen haben und dann wissen wollen, wo der Henker gewohnt hat und wo die Magdalena den Berg raufgelaufen ist. Ja. Das war genau da.
Aber hast du auch mal gehört, ich habe irgendwo gelesen, dass es bei Peiting auch Hexentanzplätze gab. Hast
tatsächlich,
ja?
Da war ich nicht dabei. Mhm. An den Geschichten ist ja meistens gar nicht so viel wahr, weil so schlimm waren meine Ahnen gar nicht, die Kräuterfrauen damals, glaube ich. Die haben aber auch ihren Job gemacht, haben sich gut auskennt und wurden dann verurteilt und getötet. Ja. Tragische Geschichte. Ich nenne mich zwar auch selber Hex, bin froh, dass ich jetzt lebe.
Oben im dritten Stock des Kasselturms hat Ursula Engelwurz eine große Schale mit bunten, rundgeschliffenen Edelsteinen, etwa in der Größe von Kirschen. Die sind für die Kinder.
Ist ja heute noch so, wenn Kinder kommen, oh, eine Hex, Hilfe und so. Denke ich mir, warum ist das jetzt in den Menschen so drin, wo ich dann sage, aber du kennst doch auch die Bibi Blocksberg, die ist doch ganz witzig und die kleine Hexe ist ganz witzig. Und warum meint man dann jetzt, wenn das so eine Leibhaftige ist, dass die jetzt böse ist? Ich überzeuge die Kinder natürlich vom Gegenteil.
Wenn sich Kinder bis ganz hoch in den Turm trauen, dann dürfen sie sich einen der bunten Steine aussuchen und mit der Hexe zusammen zaubern. Das heißt, sich ganz fest etwas wünschen.
Ja, und dann ist schön, wenn ich durch die Stadt laufe oder irgendwo im Wald spazieren gehe und plötzlich Kinder schreien, Mama, Mama, schau, da ist die Hexe Ursula. Das freut mich immer riesig, weil ich auch durch die Stadt gelaufen habe, Kinder aus dem Auto geschrien, Hexe, grüß die. Ich möchte es einfach ins Positive umwandeln und schauen, dass man das eben mit anderen Augen sieht, das Ganze.
Sie findet, dass man in Schongau noch immer etwas von der düsteren Geschichte spüren kann. Aber auch alle, die nicht so gespürig sind, müssen zugeben, dass eine freundliche Kräuterhexe im weißen Wehrturm das Beste ist, was dem Ort passieren kann. Der Zauber, den die moderne Hexe Ursula Engelwurz verströmt, ist vor allem, dass sie Zeit hat für die Menschen.
Das ist so meine Philosophie auch, die Menschen aufzurichten, sie zu stärken, bestärken, zuhören. Mhm. Irgendwas loslassen vielleicht mal.
Die Hexen und weisen Frauen, die ich bisher getroffen habe, wirken auf mich erstaunlich bodenständig. Keine Spur von Gruselfigur. Mich beeindrucken diese coolen älteren Frauen, denen egal ist, was andere über sie denken könnten. Ihre Solidarität und die große Verbundenheit mit der Natur. Wir machen keinen Liebes- und Vernichtungszauber, sagt Luisa Francia. Wir machen einfach schöne, spirituelle Sachen. Ich muss seit langer Zeit mal wieder an die Frau denken, die auf mich aufgepasst hat, als ich klein war. Sie hatte diese pink blühenden Sukkulenten in ihrer Küche, genannt Schlumbergerer. Und sie hat darauf geschworen, dass die Pflanzen deshalb so schön blühen, weil sie immer mit ihnen spricht. Magie zwischen Häkeldeckchen und Blümchenkaffee mit Kondensmilch. War meine gutmütige Tagesoma in Wirklichkeit eine Hexe? Luisa Francia?
Überhaupt das Besprechen, dass man etwas ausspricht, etwas bespricht, ist eine uralte magische Technik. Und ich finde es so interessant, dass jetzt klar wird, also so von Neurologen und Hirnforschern, das, was wir sagen, das nimmt unser Körper eins zu eins auf. Also wenn du sagst, ich bin blöd, dann kann das Hirn nicht unterscheiden, ob das jetzt ernsthaft ist oder nicht. Und das bleibt dann wie ein Programm. Deswegen sollte man immer nur Sachen sagen, die man gerne hören will. Und das ist, glaube ich, die uralte Formel vom Besprechen, dass man Heil- und Segenssprüche hat.
Who is the witch? Wer ist die Hexe? Die Ethnologin Alice Wiesholler sieht auf den ersten Blick aus wie eine hippe Großstädterin mit ihren Piercings und grün gefärbten Strähnen. Aufgewachsen ist die 30-Jährige aber im Chiemgau auf einem Biobauernhof. Demeter Landwirtschaft mit den Eltern und Großeltern auf einem Hof.
Und mir war auf jeden Fall immer schon klar, dass man gerade als Bauer oder Bäuerin eigentlich die ganze Zeit kämpfen muss, weil man einfach in einem staatlichen Profitsystem überleben muss und Landwirtschaft aber profitorientiert eigentlich nicht so richtig funktioniert. Also es arbeitet immer gegen die Natur dann.
Alice Wiesholler hat sich für ihre Abschlussarbeit mit den deutschen Bauernkriegen im 16. Jahrhundert befasst. Zu Forschungszwecken war sie unter anderem 7 Monate in Mexiko und Guatemala, wo indigene Bäuerinnen und Bauern dafür kämpfen, ihre über Jahrhunderte tradierte Art der Landwirtschaft weiterführen zu können. Dort hat Alice Wiesholler Rituale erlebt, bei denen zum Beispiel Felder gesegnet werden oder dem Ackerboden für eine gute Ernte gedankt wird. Bei ihrer Recherche zur europäischen Hexenverfolgung entdeckt die Ethnologin, dass es ganz ähnliche Rituale auch in Europa gegeben hat.
Also ich habe mir zum Beispiel immer mal wieder angeschaut, was waren es denn eigentlich für Rituale, die dann in den Prozessen benutzt wurden, um Menschen als Hexen darzustellen. Und das waren ja letztendlich so Alltagsrituale, also Rituale, die dafür gebraucht wurden, eben um eine gute Ernte zu gewährleisten, um das Wetter vielleicht zu verändern, aber jetzt nichts, was an sich irgendwas Schlechtes ist oder was irgendjemand geschadet hätte.
Eine der schlimmsten Beschuldigungen bei Hexenprozessen war es, einen angeblichen Wetterzauber gewirkt zu haben. Zu Beginn der Neuzeit ist die Welt klimatechnisch aus den Fugen. Nach einer relativ warmen Phase im Mittelalter herrscht ab dem 16. Jahrhundert in Europa eine kleine Eiszeit mit dramatischen Folgen. Die Sommer sind zu kalt und zu nass, das Getreide verfault, die Menschen hungern. Kommt dann noch Hagel oder zu früher Frost dazu, sind die vermeintlichen Schuldigen, wenn nötig, schnell gefunden. Für Alice Wiesholler ist das Buch »Caliban und die Hexe« der italienischen Theoretikerin Silvia Federici ein wichtiger Schlüssel, um zu verstehen, wie die Ereignisse der Hexenverfolgung bis heute nachwirken. Die These, mit der Vernichtung der weisen Frauen sei auch ein magisches Weltbild zerstört worden. Ein magisches Weltbild, das davon ausging, dass alles Lebendige quasi vom Himmel bis zur Erde miteinander verbunden sei. Mit der Zerstörung dieses Weltbilds zu Beginn der Neuzeit, der Aufklärung, sei der Weg geebnet worden für einen ausbeuterischen Umgang mit Mensch und Natur.
Ich glaube, das Heilsame daran oder das Wichtige daran ist, sich eben daran zu erinnern, dass es eine Zeit vor dem Kapitalismus gab und dass sich während dieser Zeit des Kapitalismus oder des frühen Kapitalismus, also ab der frühen Neuzeit, sich die Beziehung zwischen Menschen und der Natur extrem verändert hat. Also dass die Zeit, in der wir jetzt im Moment leben, nicht immer schon so war und die Art und Weise, wie wir leben, auch nicht immer schon so war.
Im Geschichtsunterricht und auch später im Politikstudium ist mir die Neuzeit, die Zeit der Aufklärung, als Fortschritt, als etwas Positives vermittelt worden. Ich finde nach wie vor, dass Aberglaube etwas Gefährliches ist und ich feiere die Forderung der Aufklärung. Sapere aude, wage es, dich deines Verstandes zu bedienen. Allerdings bekommt dieses leuchtende Bild deutliche Risse, wenn man sich intensiver mit dieser Epoche befasst. Die Befreiung, die Gleichberechtigung, galt doch vor allem für Männer, insbesondere weiße Männer. Die Hexenverfolgungen sind in Europa im späten 18. Jahrhundert zu einem Ende gekommen. In Ländern wie Tansania, Indien und Papua-Neuguinea gibt es sie aber bis heute. Die Ethnologin Alice Wiesholler attestiert den modernen Gesellschaften eine Zerrissenheit zwischen Globalisierung, technischem Fortschritt und Sinnsuche.
Ich glaube, das ist einfach ein Grundbedürfnis, was in dieser wahnsinnig schnellen, digitalisierten, komplexen Gesellschaft nicht abgedeckt wird. Und ich glaube, da ist eben diese Suche groß und das wird aber halt leider dann kapitalistisch auch sehr schnell wieder vermarktet. Ja, wo man dann, glaube ich, sehr kritisch sein muss, wer nennt sich denn Hexe oder Schamane, wenn es auch käuflich dann zu erwerben ist, bestimmte Rituale und so.
Magie und Kapitalismus, auch das funktioniert. Es gibt moderne Hexen, die anbieten, für Kundinnen und Kunden zu einer bestimmten Frage die Tarotkarten zu legen. Der Preis orientiert sich daran, wie viele Karten gelegt werden und wie umfangreich die Deutung ist. In München hat ein Hexenladen unter anderem folgende Produkte im Sortiment: magische Salze, magische Öle, bunte oder schwarze Ritualkerzen und sogar einen Kelch mit Pentagramm. Und in Hamburg verkauft das Geschäft Practical Magic gleich fertig zusammengestellte Ritualsets. Zitat: damit sie erreichen, was immer sie möchten. Alle Sets sind ohne Vorkenntnisse anwendbar. Für 24 Euro gibt es dann ein Schächtelchen mit Edelsteinen, ätherischem Öl und Kerze. In Grün für Wohlstand, Rosa für Selbstliebe und Blau für Geduld. Frage an die moderne Hexe Luisa Francia: braucht's das?
Natürlich hat Magie überhaupt nichts mit den ganzen Spielsachen zu tun, die es dazu gibt. Das ist halt auch ein Markt, der funktioniert, ja. Aber in Wirklichkeit muss man sich dem gar nicht nähern, weil wir sind ja ein Teil der Natur. Also für mich war Magie immer verstehen, was Bäume, was Pflanzen, was die Erde, was das Wasser, was der Wind uns mitteilt, weil da gibt's ja Kommunikation.
Das Heilig, Magische und das Profane liegen ganz nah beieinander, findet auch Kambra Skadé, die Künstlerin auf den Spuren der weisen Frauen.
Einfach mal zum Beispiel in die Natur rauszugehen. Die ganz große Lehrerin und Heilerin ist die Natur. Also wir bräuchten eigentlich nur hinschauen.
In kurzen Filmen beschreibt Kambra Skadé die unterschiedlichen Qualitäten der Jahreszeiten und vergleicht sie mit den Lebenszyklen. Die Fülle des Sommers, das Ernten im Herbst des Lebens und der Rückzug, die Besinnung aufs Wesentliche, die mit dem Winter einhergeht. Magie muss für den Alltag taugen, sagt sie. Das Ziel sei ein Zustand der Aufmerksamkeit und Neugierde, auch und gerade im alltäglichen Trott, beim Kochen, beim Konsumieren. Die Fähigkeit, sich selbst zu befragen. Wie gehe ich mit mir um und mit meinen Dingen? Welche gesellschaftlichen Normen zwicken mich?
Ist es hilfreich für meinen Alltag? Denn die meiste Zeit meines Lebens ist Alltag. Ansonsten nur zu meditieren oder Rituale zu machen und das mich und meinen Alltag nicht verändert, dann ist es wahrscheinlich gleich gescheiter, ins Kino zu gehen.
Die Vergangenheit ist durch meine Recherche zu modernen Hexen, weisen Frauen und zur Hexenverfolgung näher an die Gegenwart gerückt. Die Ethnologin Alice Wiesholler findet sogar, dass die Auseinandersetzung mit der Geschichte beim Blick auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen helfen kann.
Und ich glaube, gerade jetzt in diesem antifeministischen Backlash oder auch in der immer stärkeren Verfolgung von queeren Menschen kann man sehr klare Ähnlichkeiten erkennen. Also dass in so einer Art Endzeitstimmung, und das war es ja damals tatsächlich auch, nach Bevölkerungsgruppen gesucht wird, denen man die Schuld geben kann. Und das ist auf jeden Fall eine wichtige Herausforderung, mit der man sich auseinandersetzen muss.
Die Magie, die ich kennengelernt habe, ist eine Verbindung aus Naturverbundenheit, Lust an Gemeinschaft und widerständigem Denken. Aber was bringt sie, diese magische Mixtur, will ich von Luisa Franscher zum Abschied noch wissen, wenn sie als moderne Hexe leider doch nicht zaubern kann und die schrecklichen Dinge in der Welt einfach schrecklich bleiben.
Es ist so, dass ich manchmal tatsächlich aus der Tagespolitik raus muss, weil es mich so mitnimmt, wenn so viele Verbrechen gegen Menschen begangen werden, wenn Kinder totgeschossen werden. Das ertrage ich nicht und ich kann es auch nicht ändern. Ja. Aber was ich machen kann, ist, ich kann den heilsamen Raum entweder allein oder mit meinen Freundinnen erweitern. Und wir können versuchen, einfach diese Energie weiterzutragen.
Sie hörten Die Rückkehr der Hexen, Magie und Widerstand in Bayern. Ein bayerisches Feuilleton von Laura Freisberg. Es sprach Laura Freisberg. Ton und Technik Wolfgang Lösch. Regie und Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Sendung des Bayerischen Rundfunks 2025. Wenn Sie mehr wissen wollen zum Thema magisches Bayern, dann hören Sie doch den Radioreisen-Podcast. Moderatorin Bärbel Wossack trifft dort einen ehemaligen Pfarrer, der mit einem zum Café umgebauten Doppeldeckerbus durch die Lande tourt und etwas ganz Ähnliches anzubieten hat wie die Schongauer Kräuterhexe Ursula Engelwurz. Zeit und Geduld zuzuhören. Und es geht in den Naturpark Bayerischer Wald mit wirklich wilden Geschichten. Zu hören im Radioreisen-Podcast in der ARD-Audiothek.